Triggerwarnung. Diese Folge behandelt einen reellen und äußerst verstörenden Kriminalfall. Es geht um häusliche Gewalt, psychische Manipulation, Tod durch Erwürgen sowie den Fund einer verwesten Leiche. Die Inhalte können emotional belastend oder retraumatisierend wirken, insbesondere für Menschen, die Selbsterfahrung mit Gewalt oder Verlust gemacht haben. Bitte höre nur weiter, wenn du dich emotional sicher fühlst. Wenn du selbst betroffen bist oder Hilfe benötigst, Infos findest du in der Beschreibung. Also erstmal danke, dass du heute hier bist und bereit bist, über diese schreckliche Zeit zu sprechen. Wir würden mal mit deiner Mutter anfangen. Wie würdest du deine Mutter in wenigen Sätzen beschreiben?
Also meine Mama war eigentlich sehr hilfsbereit. Meine Mama war immer für allen und jeden da und leider auch ziemlich arg naiv.
Okay.
Also so hilfsbereit wie sie war, so naiv war sie halt leider auch, ja.
Welche Werte und Eigenschaften haben Sie besonders ausgemacht?
Sie war immer und überall für jeden da. Inklusive mir, obwohl wir nicht so dieses Mama-Tochter-Verhältnis hatten.
Welche Erinnerungen verbindest du mit ihr aus der Kindheit?
Wir waren viel unterwegs mit meiner Tante. Viel, viel in Freizeitparks, in oh Gott. Ja, ich glaube, ich habe jeden Freizeitpark dieses in Deutschland gesehen mit ihr. Ich glaube, jedes Jahr mit ihr und meiner Tante jeden Freizeitpark, glaube ich, gesehen, ja.
Schön. Wie waren eure Beziehungen in den letzten Jahren?
Es war eigentlich, also wir waren nie so Mama und Tochter, würde ich sagen. Es war nie so dieses, oh, Mama, ich liebe dich hier, Mama, ich liebe dich da. Es war eher so dieses freundschaftliche Verhältnis. Weißt du, was ich meine? So dieses, ich wusste, sie ist da für mich, wenn ich sie brauche. Aber es war nie so diese Mama, überschwängliche Mama-Tochter-Liebe.
Okay. Wie hat sie das Leben in Frankfurt-Höchst empfunden?
Ich glaube, sie war ganz glücklich da, nachdem sie aus Sossenheim ausgezogen ist. Glaube ich, war sie sehr, sehr glücklich da. Hat viele Leute gehabt, war viel Kaffee trinken da am Eifler sogar. Ich glaube, sie war sehr glücklich da.
Was hat sie denn gerne gemacht? Welche Hobbys oder Leidenschaften hatte sie?
Ich glaube, sie war immer unterwegs. Also sie war, so viel ich weiß, auch wie beim Eifler Kaffee trinken. Sie war viel, viel unterwegs. Sie war im Trauercafé, da wo ich mittlerweile auch bin. Da war sie viel. Ich glaube, sie war nur unterwegs. Ich glaube, von 24 Stunden war sie, glaube ich, gefühlt 20 unterwegs. Gefühlte.
Okay. Und was weißt du über die Kennenlernphase? Kannte sich deine Mutter und der Täter über online, telefonisch? Wie haben sie sich kennengelernt?
Also, so viel ich weiß, haben die sich über so eine Hotline kennengelernt. Und er hat wohl erzählt, dass er sie angeblich schon von früher kennen würde.
Okay.
Also er hat ihr eingeredet, dass sie sich angeblich von früher kennen würden. Und meine Mama hat es geglaubt, ja.
Also hatte sie von Anfang an, sage ich mal, falsch informiert oder ihr irgendwas untergejubelt an
Also ich
Erinnerungen,
glaube,
die nicht
ja,
stimmten.
ich glaube, sie hat ihm erzählt, dass sie mal gekellnert hat früher. Und er ist, glaube ich, auf den Zug drauf aufgesprungen und hat ihr dann eingeredet, dass er selber auch da war und selber, ja, dass er da selber auch aktiv war im Motorsport und so. Ich glaube, ja.
Okay.
Also auf jeden Fall haben die sich über so eine Telefonhotline angeblich wiedergefunden. Meiner Meinung nach haben die sich da so kennengelernt.
Okay. Kannst dir ja gerne, ne, immer was zum Trinken nehmen, Pause kurz dazwischen machen. Was war denn dein erster Eindruck von ihm?
Eigentlich, er war hier, also meine Mama hat, ich habe einen Massagesessel zu verkaufen gehabt, weil wir haben hier einen Tipi hingestellt früher für einen Hund und dann musste Platz gemacht werden und meine Mama hat ihn eigentlich mitgebracht und ganz normal, er war höflich, er war zuvorkommend, das war ein ganz lieber Kerl eigentlich. Also es war jetzt nicht so der Mensch, wo man sagen muss von wegen, Vorsicht. Wirklich, der hat hier auch Kaffee getrunken, der hat hier auf der Couch gesessen, der hat hier Kaffee getrunken, der hat ganz normal, eigentlich ganz sympathischer Kerl, ja.
Hattest du jemals das Gefühl gehabt, dass sie in Schwierigkeiten steckt?
Am Anfang nicht. Dann gab es kurz bevor das passiert ist, hat er sich totgestellt.
Okay.
Also er selber hat über sein Handy behauptet, er sei seine eigene Verlobte und hat sich selber totgestellt, ja. Hat gesagt, er wäre gestorben. Und wir haben alles hier in Bewegung gesetzt. Nachdem diese Verlobte dann gedroht hat, sie wollte sich umbringen, habe ich Polizei eingeschaltet. Und nachdem man ihn dann bei sich daheim gefunden hat, grinsend in seinem Sessel, mit dem Handy in der Hand, lebend, war für mich der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so mein Freund, dich möchte ich definitiv nicht mehr in meinem Leben haben, weil wer sich meiner Meinung nach bewusst sagt, er sei gestorben, um zu gucken, wie andere Menschen so reagieren. Sorry, aber
Da stimmt was nicht, ne?
pietätlos macht man nicht. Macht man nicht.
Hattest du so das Gefühl gehabt, sie war glücklich, deine Mama?
Ich glaube am Anfang schon, ich habe aus anderen Quellen erfahren, dass sie wohl viel, viel, ja, zum Schluss auch nicht mehr so glücklich war mit seinem Alkoholkonsum und allem. Aber ich glaube am Anfang, ich denke schon, ja, ich denke schon.
Hattest du sie in den letzten Monaten vor ihrem Tod oft gesehen oder gesprochen?
Nachdem er sich totgestellt hat, ist es immer weniger geworden. Weil sie wollte dann zwangsweise versuchen, dass ich mich mit ihm hinsetze und mir sein, wie soll ich jetzt sagen, sein Scheiß anhöre. Da wusste ich ja noch nicht, was er ihr erzählt hatte. Sein Käse anhöre, warum er denn angeblich gestorben sei.
Okay.
Also warum er das getan hat. Und für mich war das Thema eigentlich gegessen. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt, er hat sie am 2.2. hat er sie umgebracht letzten Jahres, also 24. Und ich habe am 30.1. den kompletten Kontakt zu ihr abgebrochen. Ich habe sie geblockt, weil sie einfach nur noch auf ihn fixiert war und nur noch wollte, dass wir beide uns zwangsweise verstehen.
Verstehe. Gibt es eine besondere Begebenheit oder einen Moment, der dich typisch für sie ist?
Der nicht typisch war.
Der typisch für sie ist, doch, der typisch für sie war, ja.
Ich glaube, typisch für sie war, mir gegenüber, wenn es brenzlig wurde, einfach so auf Ignoranz zu stellen.
Okay.
Also einfach dann selber auch zu blocken. Und die beste Situation, warum ich sie eigentlich geblockt habe, war, ich hatte hier einen Brief an sie adressiert in meinem Briefkasten und habe sie darauf angesprochen, habe gesagt, hier Mutter, wieso ist dieser Brief von dir hier in meinem Briefkasten? Du wohnst doch nicht hier.
Ja.
Und sie hat mich halt 2, 3 Tage völlig ignoriert, statt zu sagen, hey, hör mal zu, ich konnte es noch nicht klären. Es war irgendeine Rechnung von Klarna.
Okay,
Ich konnte
verstehe.
es nicht klären. Ich habe hier, also sie hat dann völlig auf Ignoranz geschaltet. Daraufhin habe ich, was mir heute noch tierisch leid tut, ihr 3 Minuten lang eine Sprachnachricht hinterlassen, die vielleicht für Mutter, für Tochterverhältnisse nicht so toll war. Und daraufhin habe ich sie geblockt. Das war das Letzte, was meine Mama von mir gehört hat. Und das war eigentlich so typisch, dass sie, wenn es irgendwie in meine Richtung ging, ja, wie soll ich sagen, nicht so ging, wie sie wollte, dass sie dann auf Ignoranz praktisch geschaltet hat.
Okay, verstehe. Erstmal vielen Dank, dass du uns so viel von ihr erzählt hast schon mal. Und jetzt wollen wir für den Moment erstmal drüber sprechen, wie der Moment der Erkenntnis war. Wann hast du gemerkt, dass deine Mutter nicht mehr erreichbar war? Nimm dir Zeit, ja, trink einen Schluck.
Eigentlich war sie bis. Eigentlich hatte ich bis zum 11. Eigentlich hatte ich bis sie gefunden worden ist, gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Das kam alles raus, weil ich war damals auf der Arbeit und ich hatte ja beide geblockt gehabt. Also ich hatte ihn und sie geblockt. Und ich war damals auf der Arbeit. Und dann habe ich von ihm eine Nachricht gekriegt, von wegen, Ich soll mich doch mal melden bei ihm, da meine Mama im Krankenhaus in Bad Nauheim liegt und im Sterben liegt. Und dann bin ich auf der Arbeit gewesen, mein Chef angerufen, habe gesagt, meine Mama liegt im Sterben. Ich muss hier weg. Und dann hat er mir Ersatz besorgt. Und ich bin heim. Und meine Mama, ja, ich habe dann Bad Nauheim sämtliche Krankenhäuser angerufen. Habe versucht, alles rauszufinden, was geht. Habe hier, ich glaube, eine Stunde rumgemacht und sie war nirgends zu finden.
Okay.
Und auf jeden Fall, ich habe in der Zwischenzeit schon mit meiner Teamleitung noch gesprochen und habe zu ihr gesagt, ey, was soll ich dem Chef erzählen? Was soll ich bitte meinem Chef erzählen? Die Frau ist nicht im Krankenhaus. Was soll ich erzählen? Und dann hat sie gemeint, pass auf, geh zur Polizei. Weil ich habe auch gesagt, ich muss jetzt zur Polizei. Irgendwas stimmt da nicht.
Ja, klar. Wie hat sich denn dieser Moment angefühlt?
Das ist ganz komisch. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal daran gedacht, dass er irgendwas damit zu tun hat. Ich habe in dem Moment einfach gedacht, vielleicht, weiß ich nicht, sie hat ein Aneurysma im Kopf gehabt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat er da irgendwie, vielleicht liegt sie daheim, er hat irgendwie Panik gekriegt und versucht so irgendwie, verstehst du, was ich meine?
War das der erste Kontaktversuch des Täters bezüglich
Offiziell ja.
offiziell?
Inoffiziell nicht, ja. Offiziell ja. Den ersten wirklichen Kontaktversuch habe ich nicht mitgekriegt, weil ich ja meine Mutter ihr Handy geblockt hatte.
Okay.
In dem ersten Kontaktversuch, den er gestartet hat, hat er mir einen Tag nach der Tat geschrieben, von wegen, jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du schuld, deine Mama ist gestorben. Das war sein erster Kontaktversuch damals, aber die Nachricht ging nie durch.
Ging nicht durch.
Nein.
Also es war das im Prinzip das, was er dir erzählt hat, dass deine
Ja.
Mutter sei im Koma und
Ja, das war
okay,
das Zweite dann.
das war das Zweite dann, ja.
Sie liegt mit einem Herzinfarkt im Sterben, ja, im Koma.
Über sein Handy oder mein Handy von deiner Mama?
Ich glaube über eine neue Handynummer.
Neue
Ich
Handynummer.
denke über eine neue Handynummer.
Okay. Was war dein erster Gedanke, als du diese Nachricht erhalten hast?
Mein erster Gedanke war Scheiße. Ich muss meine Mama besuchen. Das war mein erster Gedanke, weil egal, was meine Mama und ich für einen Zoff haben, das ist scheißegal, das ist und war meine Mama.
Ja. Gab es sofort Zweifel oder kam der Verdacht erst später?
Erst später. Erst nachdem ich niemanden erreicht habe im Krankenhaus, ja.
Welche Rolle spielte das Handy deiner Mutter bei der Täuschung insgesamt?
Ganz viel. Ganz viel. Er hat vielen Leuten, also hat meine Mama praktisch vom 2.2. bis 11.4. am Leben gehalten. Über das Handy. Er hat vielen, vielen Leuten geschrieben. Meine Mama hätte am 3.2., 2.3., Entschuldigung, ihren 60. Geburtstag.
Okay.
Also er hat sie am Leben gehalten mit dem Handy.
Wie hast du reagiert? Was hast du unternommen?
Als ich sie nicht gefunden habe, als ich sie in Krankenhäusern nicht gefunden habe,
Genau, ja.
ich bin als allererstes zur Polizei. Hier im Riedberg zur
Okay.
Polizei. Ja, dann habe ich ihm das erklärt, dem Polizisten. Übrigens, danke für diese Arbeit an diese Menschen, weil ich habe nur nette Menschen durch diese, also man sagt immer Polizei böse, aber ich habe nur nette Menschen gehabt, wirklich.
Schön.
Und ja, und dann hat mir dann nach einer halben Stunde gesagt, Frau, wir finden Sie nicht, gehen Sie bitte heim.
Okay.
Das war der erste Gang. Ja. Irgendwann, ich glaube, ich habe irgendwann dann eine unbekannte Nummer auf dem Handy gehabt
Ja.
und habe gedacht, eigentlich die hätten mich angerufen. Im Nachhinein denke ich so, Polizei ruft nie unbekannt an.
Genau.
Habe dann trotzdem dort angerufen, habe gesagt, hier, habt ihr mich angerufen, wart ihr das? Und dann hat er gesagt, nein, aber die warten in Höchstgrade vor der Wohnungstür. mit der Feuerwehr, dass die Feuerwehr die Tür aufbricht.
Okay. Wie hast du die Polizeisuche in der Wohnung erlebt? Warst du da vor Ort dabei?
Nein, 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 Gott sei Dank nicht. Also ich war daheim.
Wie hast du
Ich
dann.
habe praktisch übers Telefon dann erfahren, dass das, ja,
Okay, du hast über
dass
Tele.
sie da jetzt gerade die Tür aufbrechen haben.
Okay. Und wie hast du dann erfahren, dass deine Mutter verstorben ist?
Ja, ich war hier, habe mit meiner Teamleitung noch telefoniert, habe mit ihr noch überlegt, ja, was sagst du jetzt deinem Chef abends um 6? Du kannst dem ja nicht einfach sagen, so, deine Mutter ist verschwunden, wenn du dem vorher noch sagst, so, sie liegt im Krankenhaus. Meine Teamleitung hat dann gerade gemeint von wegen, hey, sag ihm doch einfach, du bist jetzt nach Hause gekommen, du hast ihr Klamotten gebracht und es ist in Ordnung. Weil so kannst du das einfach, selbst wenn sie irgendwo gefunden worden wäre, was weiß ich, in einem Park, sonst irgendwo, lebend, hätte man das noch weiter beim Chef sagen können, okay, Krankenhaus, wie auch immer.
Ja, klar.
Hatte gerade die Nachricht abgeschickt und in dem Moment klopft sie und da standen zwei Kripo-Beamte und die Seelsorge vor der Tür.
Okay. Was ging dir durch den Kopf, als sie die Leiche fanden? Also laut Polizeibericht, dass die unter Wolldecken stark verwest und abgesperrten Zimmer waren.
Ich wusste das ja noch nicht, ich wusste das bis zur Verhandlung nicht.
Oh, okay.
Also ich wusste wohl, dass sie im Schlafzimmer gelegen hat, das wusste ich. Aber das wusste ich, weil ich selber die Wohnung ausgeräumt habe. Und auch, dass die Wohnung abgeklebt ist, das wusste ich. Also das Schlafzimmer abgeklebt ist. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, als die hier vor der Tür waren, nicht mal, was er getan hat, weil das dürfen die nicht sagen, als sie hier waren. Und es hieß auch am Anfang noch, okay, letzte Funke Hoffnung bleibt immer. Es hieß am Anfang, wir müssen einen DNA-Test machen.
Okay.
Also die haben mir nur gesagt, dass meine Mama wohl so verwest war oder nicht wieder, nee, wie haben sie es genannt? Sie haben es nicht verwest genannt, sie haben es genannt unkenntlich.
Unkenntlich, okay.
Ja, und die haben hier gestanden, haben gesagt, es ist okay, wenn wir einen DNA-Test machen, weil wir gehen davon aus, dass es ihre Mama ist, aber wir müssen halt einen machen. Da habe ich noch gefragt, ja, wie, ich kann doch hingehen, ich kann die Leute identifizieren, also. Weil ich war immer noch davon ausgegangen, dass sie wegen ihrem Aneurysma vielleicht umgefallen ist oder dass deswegen irgendwas passiert. Und dann haben die mir gesagt, nee, die ist unkenntlich.
Was hast du in den Tagen danach erlebt?
Boah. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe bis zu dem Testergebnis von der DNA, natürlich wusste ich, das ist meine Mama. Und natürlich weiß man das. Aber ich glaube, so richtig bewusst geworden ist mir das erst, als der Beamte angerufen hat und hat gesagt, ja, der DNA-Test ist eindeutig. Ich meine, ich war arbeiten danach, ich habe mich nicht verkrochen, ich war arbeiten, ich habe praktisch weitergelebt wie bisher. Also,
Gab es einen Moment, an dem du an dir selber gezweifelt hast?
wie soll ich sagen? Selbstzweifel nicht. Eigentlich. Ich habe funktioniert.
Wie haben deine Familie, Freunde und andere Menschen auf die Nachricht reagiert?
Also meine Tante war vor Ort. Was heißt, sie war vor Ort? Sie war unten. Sie hat geklingelt. Und dadurch, dass meine Tante, also meine Patentante, einen Rollator hat, konnte sie nicht hoch. Das war die erste, die ich angerufen habe, sogar noch als die Kripo hier war. Und ich habe zu ihr gesagt, Betty, sitzt du? Und sie sagt, warum? Ich sage, sitzt du? Und die ist mir bald am Telefon zusammengeklappt, tatsächlich, ja. Die hat am Telefon angefangen zu weinen. Und das war die erste. Und ich hatte nicht so viel Kontakt zu ihren Freunden. Ich habe ihre Freunde erst kennengelernt, als der Kripo-Beamte mir eine Telefonnummer gab von diesem Trauercafé.
Okay.
Das kam erst später.
Gab es Unterstützung von außen, die dir geholfen hat?
Ja, der weiße Ring.
Weißer Ring, sehr gut.
Also ich habe mit dem weißen Ring sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Später das Trauercafé, in dem meine Mama war. Sehr, sehr gute Erfahrungen, sehr tolle Menschen kennengelernt. Natürlich meine Tante, mein Partner, ja, mein zweiter Chef dann, nachdem ich meine erste Arbeit verloren hatte, wo ich gearbeitet habe,
Durch
ja.
die Situation hast du die verloren
Ja,
oder wie?
ja.
Okay. Wie
Aber
hast
nicht, weil ich meinen Chef angelogen habe, sondern weil mein Chef der Meinung war, mich 2 Wochen bevor meine Probezeit zu Ende ist, zu kündigen mit den Worten, ja, wir sehen nicht, dass du das schaffst. Ich meine, heute sitze ich hier als Teamleitung, verstehst du?
Ich verstehe dich ja. Wie hast du versucht, mit der plötzlichen Situation umzugehen? Mit der ganzen, wie du sagst, Kündigung, alles drumherum. Wie hast du damit versucht, umzugehen?
Wie gesagt, ich habe einfach funktioniert. Ich wusste, ich muss eine Beerdigung organisieren. Ich wusste, ich muss die Wohnung ausräumen. Ich habe einfach versucht zu funktionieren.
Hast du später irgendwelche Rückmeldungen bekommen, was der Täter dann den Freunden deiner Mutter erzählt hätte oder so?
Ja.
Was waren
Ja.
das?
Ich weiß zum Beispiel, was er meiner Mutter erzählt hat, warum er sich totgestellt hat.
Okay.
Er hat angeblich erzählt, dass er von seiner, weil er hat ja auch erzählt, dass er beim BKA arbeiten würde. Also er hat viel, viel Mist erzählt. Er hat dann erzählt, dass er angeblich unter Drogen gesetzt worden ist und dass es seine Kollegin war, die ihn da tot, wie soll ich sagen, die ihn dafür tot erklärt hat. Er hat mit dem Handy meiner Mutter sich als meine Mutter ausgegeben und hat bei einer Frau angerufen, die psychisch und körperlich komplett kaputt ist. Hat sich als meine Mutter ausgegeben mit den Worten: Ich bin am Kehlkopf operiert worden, ich kann nicht reden. Also der Täter ist tot. Ja, stimmt, ich kann ja den Namen eigentlich sagen, der ist ja auch in der Zeitung bekannt. Also er hat bei seiner Ex vor, die er vor Jahren, Jahren, Jahren mit der er zusammen war, angerufen, hat gesagt, er liege im Hospiz. Er hat bei Trauercafé angerufen, ja, meine Mutter noch am Leben erhalten. Er hat viel, ja.
Wie hast du dich emotional in dieser Zeit beschrieben?
Wenn ich jetzt sage, kalt, hört sich das böse an, aber
Nö, so hast du dich halt gefühlt, ne?
ja, es war so, ich konnte auch nicht die Anfangszeit richtig weinen, weil durch dieses Funktionieren, du stumpfst einfach ab. Natürlich sitzt du hier abends und dir kommen die Tränen, aber so richtig dieses, wie man es vielleicht verlangt hätte oder wie man es kennt von jemand, der wirklich trauert. Das war zu der Zeitpunkt nicht, das kam erst später.
Diese Zeit muss echt unfassbar schwer gewesen sein. Der nächste Schritt war der Prozess. Wie hast du ihn erlebt? Warst du beim Prozess dabei? Wie hast du die Stimmung im Gerichtssaal erlebt?
Also ich war jeden Tag dabei tatsächlich. Ich war vom ersten, von den 10 Minuten Vorlesung bis zur Urteilsverkündung komplett dabei. Er hat geschwiegen. Er hat einfach geschwiegen. Ich weiß bis heute nicht, warum er meine Mutter umgebracht hat. Ich weiß es bis heute nicht.
Wie bist du auf den Prozess vorbereitet worden?
Durch den weißen Ring.
Hattest du,
Also der Herr
ja.
Warnke war eigentlich wirklich sehr nett. Sehr, sehr nett.
Hattest du einen Anwalt oder eine Begleitung?
Ja, ein Anwalt.
Anwalt.
Ja. Und ich hatte auch übers Gericht am Anfang einen Zeugenbeistand.
Wie hast du den Täter im Gericht wahrgenommen?
Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte ihm am liebsten ein paar in die Fresse gehauen. Frei rausgesagt, ich bin frei deswegen. Also, ich hätte ihm am liebsten, weil, wenn einer so da sitzt, nach unten guckt und mit dem Kuli rumspielt und kein Wort sagt, einfach, das macht einen aggressiv. Das macht einen einfach aggressiv, wenn die Kameras da sind, ein Mensch zitternd reinkommt und so tut, als wäre er fast vom Umfallen. am ersten Tag die Kameras weg sind und er dann da sitzt, so nach dem Motto, ja, wir gucken halt mal, was hier passiert.
Also war es erst eine öffentliche
Die
Verhandlung?
komplette Verhandlung war öffentlich.
Okay.
Ja.
Wie hast du seine Aussagen und die sogenannten Erinnerungslücken erlebt?
Also, ich glaube ihm das bis heute nicht. Das glaubt ihm keiner. Keiner in diesem Gerichtssaal, egal ob Richter, ob Anwälte, ob Zuschauer, ob Leute, die sie kannten, keiner glaubt es ihm. Es gibt, also der Gutachter hat auch gesagt, es gibt dieses Phänomen der Erinnerungslücken, ja, aber das bezieht sich aufs Opfer und nicht auf den Täter. Und das ist auch so, dass das Opfer oder wenn du einen Autounfall hast, bestes Beispiel, dann kannst du eine Erinnerungslücke von 30 Minuten haben. Das gibt es, ja, das gibt's. Das kennen wir alle. Aber es gibt's nicht, dass ein Mensch bewusst einen anderen Menschen 3 bis 4 Minuten wirkt, ihm den Kehlkopf kaputt macht und sich dann hinsetzt und sagt, ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Aber ich weiß, dass meine Mutter da oben ein Tiger an der Wand hängen hatte, das, wo meine Pillendose ist, was für eine Zigarettenschachtel auf dem Tisch lag. Aber ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Und das gibt's nicht. Das gibt's nicht.
Welcher Moment im Gerichtssaal haben dich besonders bewegt oder welche Momente?
Das Urteil. Das Urteil.
Wie waren die Stimmungen in den Verhandlungstagen an sich?
Also es war viel, du hast schon gemerkt, es waren viele Leute auch da, die meine Mama kannten. Wie gesagt, durch das Trauercafé, es waren viele, viele Menschen da, die meine Mutter auch kannten. Und es war allgemein sehr, sehr, boah. Du hast schon gemerkt, dass manche Menschen so dieses innerliche, weißt du, so, es war schon viel, viel, na, wie soll ich das beschreiben? Hass da. Und vielen Menschen, die sich ganz, ganz schlimm zurückhalten mussten, um nicht da auf ihn loszugehen.
Verständlich. Hast du die Unterstützung, du hast gesagt, du hast die Unterstützung vom Weißen Ringsbürger in Anspruch genommen. Wie hat die dir genau
Ja.
geholfen? Was waren deren Unterstützung genau?
Die haben mit mir Anträge ausgefüllt. Er hätte mit mir einen Tatortreiniger, hätte er mir besorgt, zum Beispiel, wenn wir einen gebraucht hätten. Ich habe mit ihm viele Anträge ausgefüllt, die waren mit mir auf dem Gericht. Auch generell, wenn ich irgendwelche Fragen hatte, es war immer jemand da. Und wenn es nicht er war, war es die Außendienststelle.
Was war deine Reaktion auf das Urteil?
Das war das erste Mal in diesem Jahr, in dem ich richtig geweint habe. Das war das allererste Mal, in dem ich im Gericht zusammengebrochen bin und richtig geweint habe.
Ist alles raus, alles,
Alles draußen.
alles raus.
Alles.
Hast du das Gefühl, dass das Urteil Gerechtigkeit gebracht hat?
Nein.
Nein.
Nein, absolut nicht.
Okay.
Also ich meine, das sagen viele Leute, dass die Urteile nicht gerecht sind. Aber ich finde, 11,5 Jahre für einen Menschen, der da sitzt und schweigt und mit seinem Schweigen und seiner Ignoranz durchkommt, mit so wenig, für das, dass er einen Menschen aus meiner Sicht bewusst getötet hat, nicht gerecht. Und auch
Und
diese Vorstrafen, die er hatte,
ja.
aufgrund dessen, dass er schon Wiederholungstäter war oder ist oder wie auch immer. Nein.
Hat er keine
Nein.
Sicherheitsverwahrung danach bekommen?
Nein. Nein. Und das, obwohl man ihm vor Jahren schon gesagt worden ist, dass wenn er, wie soll ich sagen, eventuell einer Frau wieder an den Hals geht oder eine Frau wirkt, ein Menschen wirkt, dass dieser Mensch auch unter anderem sterben könnte.
Welche Rolle haben Nebenklage oder Opferanwälte für dich gespielt?
Also ich habe eigentlich eine ziemlich, ja, was heißt große Rolle? Ich habe eigentlich, ich glaube, außer zuhören und kannst du, glaube ich, als Nebenklage nicht viel machen. Du kannst nicht, auch als Anwalt, natürlich kannst du dagegen gehen, natürlich kannst du ein Maß fordern, natürlich kannst du, ja, aber ich glaube, außer, ja, da sitzen, zuhören, kannst du, glaube ich, nicht viel machen.
Wie bist du mit deinen Gefühlen wie Wut, Trauer, vielleicht auch Vergebung umgegangen?
Ich bin ein Mensch, der eigentlich ziemlich viel verdrängt. Ich glaube, ich müsste Therapie weitermachen, weil ich habe Therapie gemacht. Ich glaube, ich sollte das weitermachen, bevor sich das irgendwann komplett entlädt.
Gab es Momente, in denen du dich ohnmächtig gefühlt hast?
Ich glaube, nachdem das Urteil gesprochen worden ist, also das ist dann so ein Gefühl aus Wut, Hass, Ohnmacht, weiß ich nicht. Du denkst dir einfach, das kann doch nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, dass ein Mensch damit mit solchen Vorstrafen so durchkommt.
Ja.
Das ist einfach, ja.
Wie haben die Medien den Prozess begleitet und wie hast du das erlebt?
Die erste, die auf mich gegeiert hat, tatsächlich, war die. Ich habe einen Spendenlink wegen der Beerdigung. Sorry, du Hund. Wegen der Beerdigung meiner Mama gestartet. Und die erste, die darauf gegeiert hat, war die. Die haben mich so unter Druck gesetzt, auch wenn der erste Artikel, muss ich sagen, wirklich mit dem Bild meiner Mutter gut geschrieben ist und auch fast wahrheitsgemäß geschrieben ist, haben die mich so dermaßen unter Druck gesetzt, dass mein Anwalt gesagt hat, von wegen so, ihr habt jetzt Annäherungsverbot.
Ja.
Weil es kann nicht sein, dass eine Person bei mir mich unter Druck setzt, sogar Fotos vom Täter verlangt und mir erzählt, ich muss Fotos von meiner Mutter und ich muss, weil man ansonsten den Artikel nicht so bringen kann, wie man es gern hätte, weil ansonsten der Spendenlink nicht funktionieren würde. Und auf der anderen Seite eine andere Dame, mein Anwalt, piekst und sagt, ja, erzählen Sie doch mal was, erzählen Sie doch mal was, das kann nicht sein. Aber ansonsten, ich muss sagen, also die Frau Buchowka zum Beispiel, mit der habe ich auch ein Interview, in diesem, also die bringt es in ihrem Podcast da raus. Die war bis jetzt sehr respektvoll und wirklich auch sehr nett.
Gab es Besonderheiten im Prozessverlauf?
Auf was bezogen allgemein?
Allgemein, ja. Irgendwas, was dir im
Also,
Kopf geblieben ist.
ich musste raus. Was heißt, ich musste? Mich hat man gebeten, rauszugehen. Und zwar bei der Aussage von der Gerichtsmedizinerin. Und als sie die Fotos mit der Wohnung meiner Mutter gezeigt haben. Also die Fotos, die ich gemacht habe, die sind wohl ja, harmloser als das, was man da gesehen hat. Hat nur meine Mutter wohl gesehen. Das ist das, was ich weiß. Was mal meine Mama unter den Decken gesehen hat. Deswegen weiß ich auch im Prozess erst, dass sie da unter Wolldecken gelegen hat. Und naja, der Richter wollte halt auch nicht, dass ich mir detailliert anhöre, wie die Gerichtsmedizinerin beschreibt, dass er meine Mama halt praktisch den Kehlkopf zerdrückt hat.
Welche Rolle spielt für dich die öffentliche Aufmerksamkeit?
Also im Nachhinein würde ich es gerne nutzen, dafür Frauen zu sensibilisieren für solche Hotlines, einfach mehr zu gucken, mehr zu hinterfragen, mehr zu sagen, hey, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ein Mensch stellt sich tot, ein Mensch, ja, hey, warum machst du das? Warum? Und nicht einfach so, meine Mama war sehr hilfsbereit und meine Mama war auch, glaube ich, sehr blauäugig. Und ich glaube, wenn sie ein wenig hinterfragt hätte oder ein wenig dieses, ich sage jetzt mal, Mama Theresa abgelegt hätte und hätte gesagt, hey, du kannst mich jetzt auch mal, weil du hast dich totgestellt und du lebst und du hast einen Sondereinsatz mit deinem Todstellen ausgelöst.
Ja.
Ich glaube, dann wäre das nicht passiert.
Gibt es etwas, das du von dem Rechtssystem gewünscht hättest?
Ein härteres Urteil. Weil selbst der Richter hat in seinem Abschlussplädoyer gesagt, die gehen alle davon, also er hat wortwörtlich gesagt, hätten sie den Mund aufgemacht, also er, der Täter, hätte es entweder für ihn mildernd ausgehen können, es hätte aber auch einen Mord geben können, weil es hat einfach, wobei es für mich ein Tatmotiv ist des Mordes, wenn ich bewusst einem Menschen 3 bis 4 Minuten den Hals zudrücke, dann gehe ich bewusst davon aus, dass dieser Mensch stirbt.
Ja.
Weil du kannst nach, ich glaube, 10 Sekunden oder so, wenn du loslässt, ist dieser Mensch ohnmächtig und du kannst ihn holen. Du musst also bewusst, und für mich ist das Mord. Für mich ist das ganz klar, ist das für mich Mord. Aber dieses Rechtssystem sagt halt, ohne Mordmotiv kein Mord. Das heißt, hätte er jetzt, weiß ich nicht, gesagt, er hat da Lust drauf gehabt oder dann wäre es ein Mordmotiv gewesen. Aber ohne Motiv kein Mord. Und ich finde, wenn ein Mensch bewusst in Kauf nimmt, dass ein anderer Mensch stirbt, egal, also es wäre, glaube ich, was anderes gewesen, wenn er jetzt hergegangen wäre und hätte ihnen irgendwas über den Kopf gezimmert. Weiß ich nicht, eine Vase. Dann ist es für mich Totschlag. Okay, die haben sich gestritten, der hat ihr eine Vase genommen, hat sie über den Kopf gezogen. Dann ist es für mich Totschlag. Dann ist es doch okay, sag ich, was heißt okay, aber du verstehst, was ich meine.
Ich
Dann ist es
verstehe.
nicht okay, aber dann ist es
Totschlag und
im
nicht
Affekt.
mal in Affekt passiert,
Genau. Aber er hat bewusst in Kauf genommen, ohne Grund, weil es gibt keinen Grund dafür. Er selber sagt, es gibt keinen Grund dafür, dass er sie gewürgt hat. Die saßen auf der Couch und wollten eigentlich wegfahren. Und er ist bewusst hergegangen und hat ihr bewusst den Hals zugedrückt. Und das ist für mich, ist das Mord. Ganz klar. Aber das Rechtssystem sagt halt, ohne Motiv kein Mord.
Was ist denn über das Umfeld des Täters bekannt?
Also ich weiß, dass er in Schmitten gewohnt hat. Okay, das darf ich sogar auch sagen, weil es sogar in der Zeitung steht. Ich weiß, dass er da ein Eigentumshäuschen hat, dass er da viele Einnahmen hat. Und er, ja, Umfeld. Ich glaube, er hat ziemlich ganz gern mal einen gezwitschert. Also er war praktisch an Tagen teilweise dauerstramm, aber ansonsten Umfeld, ich weiß es gar nicht.
Gab es irgendwelche Warnzeichen, Dinge, die dir im Nachhinein seltsam vorgekommen sind?
Mein Hund. Also normalerweise, wenn du zu uns nach Hause kommst, wir haben eine Amsterdam-Dame. Wenn du zu uns nach Hause kommst, normalerweise, sie kommt, sie wedelt, sie bringt dir ein Geschenk, dann wird gequietscht, dann so lange, bis du dich hinsetzt und dann kommt sie kuscheln und spielt mit dir und macht und tut. Und bei ihm war es eigentlich so, er kam. Sie hat geguckt, sie hat auch ein Geschenk, ja, ich weiß gar nicht, ob sie ein Geschenk gebracht hat, weiß ich nicht, aber sie hat die ganze Zeit unterm Tisch gelegen. Sie hat bei uns unterm Tisch gelegen mit dem Gesicht, also mit der Blickrichtung immer zu ihm. Und das ist so was, wo ich mir im Nachhinein denke, da ist doch ein bisschen Feingefühl dahinter, ne? Also du reagierst, da denkst du ja gar nicht dran. Ich meine, okay, gut, er hat sich totgestellt. Das ist dann so die offensichtliche Weise, wo du dir denkst, okay, der hat nicht mehr alle
Tassen.
Tassen im Schrank. Aber das sind so die kleinen Feinigkeiten, wo ich mir gedacht habe, so im Nachhinein, warum hat sie so reagiert?
Wie war denn das Verhältnis zwischen ihm und deiner Mutter und auch zwischen dir oder auch zu dir?
Also ich hatte mit ihm am Anfang ein ziemlich gutes, also auch mein Partner, wir waren eigentlich, er war ja auch immer alleine hier, hat Klorollen für die Nachbarin gebracht zum Basteln. Ja, ich würde jetzt nicht sagen freundschaftlich, aber so, ja, hätte auch ein guter Nachbar sein können, so. Ne? Und bei meiner Mama und ihm war es halt eigentlich eher so, ja, sie wollte ihn halt, glaube ich, retten.
Um jetzt hier mal mit ein paar Mythen aufzuräumen, wie oft war er in der Wohnung deiner Mama? Hat er dort gewohnt oder war er nur zu Besuch dort?
Meinst du allgemein
Ja.
oder meinst du nach der Tat?
Allgemein.
Also ich weiß, dass sie abwechselnd mal bei ihm und mal bei ihr waren. Abwechselnd. Und nach der Tat hat er wohl überwiegend bei ihr gewohnt.
Okay. Aber sonst waren es immer nur Besuche, gegenseitige.
Ja. Also die waren wohl mal eine Woche da, eine Woche hier, eine Woche da. Ja.
Was weißt du über die Vergangenheit, Familie, Beruf, Freunde von dem Täter?
Vor oder nach der Tat?
Generell. Was hast du
Vor
erfahren?
der Tat. Vor der Tat hat er erzählt, er wird beim BND, aber beim doch BND, Bundesnachrichtendienst, BND, BND, was BND? BKA, BKA
BKA.
arbeiten. Wäre er wohl auch ein hohes Tier. Und während der Verhandlung kam raus, dass er eigentlich Koch ist.
Also er hat eigentlich sein Leben in einem Lügenkonstrukt aufgebaut, ständig.
Ja,
Gab es Kontakte
allen
zu
gegenüber.
allen, ja. Gab es
Ja.
Kontakte zu seiner Familie nach der Tat oder während des Prozesses?
Nach dem Prozess, ja.
Nach dem Prozess?
Ja, ich habe beide Cousins kennengelernt, weil sein einer Cousin ausgesagt hat. Und selbst die können nicht glauben, was da passiert ist, weil die wussten noch nicht mal, dass er gesessen hat.
Okay. Hatte deine Mutter Angst vor ihm oder jemals Andeutung gemacht, dass sie sich unwohl fühlt?
Bei mir nicht, aber ich weiß von anderen Leuten, dass sie das getan hat, ja.
Okay.
Nicht Angst, aber sie, ja,
Andeutung.
genau, hat sie wohl auch schlecht behandelt, wenn er getrunken hat und so und nachher.
Was denkst du, warum hat er das getan? War es Wut, Kontrolle oder etwas anderes?
Ich habe mir darüber meinen Kopf zermartert, ganz ehrlich. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich denke, er wollte vielleicht nicht, dass sie weiß, dass er wieder trinkt. Also
Okay.
die wollten ja an dem Tag zu ihm nach Hause. Und also wir haben auch ziemlich beim Aufräumen ziemlich viele Flaschen an Dings gefunden, an Alkoholiker. Also Tisch war voll, die Kammer war selbst hinterm Schrank voll. Also wir haben Flaschen hinter den Schränken hervorgeholt. Und ich persönlich denke, dass er Schiss hatte, dass wenn sie jetzt zu ihm nach Hause geht,
Ja.
wird sie wissen, dass er trotzdem weiter trinkt.
Okay, verstehe.
Ich denke, das wird das Motiv gewesen sein.
Was empfindest oder wie empfindest du sein Verhalten vor Gericht mit den angeblichen Erinnerungslücken?
Unmöglich.
Unmöglich.
Also es ist einfach.
Er
Wie
stimmt.
kann sich ein Mensch da hinsetzen und kann sagen, ich weiß es nicht mehr? Dann hätte er doch lieber sagen sollen, ich sag's euch nicht oder ich möchte dazu keine Aussage machen. Das wäre für mich, natürlich wäre es krass gewesen, aber so dieses Lü zu lügen, weiter zu lügen und zu sagen, ich weiß das nicht, das
Hast
ist schon.
du das Gefühl, dass seine zweite Identität lebte oder lebt?
Ich glaube, ich denke, ja, jein. Ich glaube jetzt nicht, dass er das glaubt, was er sagt. Also ich glaube nicht, dass er selber seine Lügen glaubt. Aber ich denke schon, dass da oben irgendwas nicht richtig ist.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass er selber eine, also ich denke, er möchte eine zweite Identität sein. Also er möchte das sein, was er nicht ist.
Okay.
Aber ich glaube nicht, dass er das. Wie soll ich das ausdrücken? Ich glaube nicht, dass er das glaubt, was er sagt. Also wenn er jetzt sagt, oh, ich bin BKA-Beamte, ich glaube nicht, dass er selber glaubt, dass er es ist. Also ich glaube, er sagt das, um bei anderen eine Identität anzunehmen, die vielleicht besser ist als das, was er
Was
ist.
er ist.
Ich glaube, das ist hoffentlich verständlich.
Sehr, sehr verständlich. Der Prozess war dann vorbei, aber der Weg geht natürlich weiter, ne? Wie sieht dein Leben heute aus? Wie gehst du mit deiner Trauer um?
Ich verdränge sehr viel. Ich verdränge es einfach. Es ist. Ich glaube, nachdem ich die Wohnung ausgeräumt habe und alles und irgendwann. Ja, natürlich gehe ich ins Trauercafé. Natürlich rede ich darüber. Aber ich glaube, ich verdränge das einfach. Das ist einfach so. Ich persönlich denke, dass es irgendwann einfach wie im Gericht. Dass es irgendwann einfach kommt.
Kommt. Was hilft dir, wenn der Schmerz besonders groß ist?
Meine vier Pfoten. Da hinten gerade diesen. Ich glaube, sie war. Natürlich, ich hatte viele Menschen, die da sind. Natürlich, ja. Aber ich glaube, kein Mensch. Hört sich jetzt komisch an, aber ich glaube. Wenn sie kommen würde, würde ich sie dir zeigen. Aber ich glaube, die Dicke war so der Punkt, die kam von selber. Weißt du, sie wusste nicht, ey, was ist da los?
Aber
Sie
er hat
kam einfach.
gespürt, der hat was gespürt bei dir.
Ja, das ist was ganz anderes. Natürlich habe ich einen Partner, der mich in den Arm nimmt. Natürlich habe ich Familie und. Aber ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere, so, das kommt so ohne was zugegen zu verlangen, weißt du? Das ist so was, was mir auch viel, viel gegeben hat, viel.
Wie hat denn aber dein Umfeld reagiert? Hast du denn Unterstützung erlebt?
Ja, also ich habe danach, ich konnte ja meiner Mama zum Beispiel keine richtige Trauerfeier machen. Wir waren tatsächlich zu viert.
Okay.
Ich habe danach, nachdem ich, ich habe ja immer noch nicht das Handy von meiner Mutter. Das heißt, ich konnte nicht mal Freunde von ihr anrufen. Ich konnte nicht mal sagen, hey, die haben das alle erfahren durch. Da ist keiner irgendwie, ja, konnte ich keinen anrufen und sagen, hey, helf mir doch mal, plan doch mal mit mir, Trauerfeier, sonst irgendwas. Ich habe alles alleine gemacht. Also in Anführungszeichen alleine natürlich, ne? Aber ich muss sagen, nachdem die eine Dame vom Trauercafé mich angerufen hat, also beziehungsweise der Kripo-Beamte hatte mich angerufen, hat gefragt, ob er meine Nummer weitergeben kann, beziehungsweise ob ich diese Nummer haben will. Und diese Menschen haben tatsächlich noch eine Trauerfeier organisiert für meine Mama.
Schön.
Haben sich tatsächlich auch viel um mich gekümmert.
Okay.
Heute noch.
Schön.
Heute noch.
Und gibt es Rituale oder Dinge, die dich deiner Mutter näher bringen?
Ich bin auf der Suche danach. Also es ist im Moment schwer, noch schwer irgendwas zu finden. Also es ist noch. Natürlich, ich jedes Mal, meine Mama mochte gelbe Rosen. Meine Mama mochte unheimlich gelbe Rosen. Ich hatte damals eine Kundin gehabt, also woanders da. Und jedes Mal, wenn ich eine gelbe Rose sehe, ich glaube, das erste Mal, als ich sie gesehen habe, habe ich so geweint bei dieser Kundin einfach. Ich habe einmal, es ist nicht professionell, ja. Aber ich glaube, das ist so das, was mich an meine Mama erinnert. Eine gelbe Rosen.
Okay.
Ja, ich hatte hier auch lange welche stehen. Ich habe hier auch tatsächlich künstlich welche. Ich glaube, das ist so das, was.
Was dich näher bringt, ja.
Ja.
Du hast oder hattest eine GoFundMe-Aktion gestartet. Wie war denn der mediale Rücklauf online? Wie waren die Reaktionen generell darauf?
Ja, wie gesagt, die waren die ersten. Und ansonsten, Freunde, Bekannte haben es geteilt, ja, aber eigentlich wenig.
Wenig.
Ja, tatsächlich wenig.
Was bedeutet dir denn auch Unterstützung von Fremden in dieser Situation?
Also ich sag mal, wenn es so nette Leute sind wie Kripo, zu der, also ich hatte wirklich einen tollen Beamten, ich hab den teilweise dreimal am Tag angerufen, weil mir irgendwas eingefallen ist. Und wenn du dann begrüßt wirst mit, hey, guten Tag, Frau Piep, ja, dann ist das schon Wahnsinn. Auch Anwälte und so. Also das ist schon, wenn man die richtigen Leute hat, bedeutet das schon sehr viel.
Ja, da hast du vollkommen recht. Wie ist generell der Umgang mit Medien? Fühlt sich das manchmal wie Belastung oder auch Entlastung an?
Es kommt drauf an, wenn es einer so macht wie du, dann kann man darüber auch reden. Wenn es
Dankeschön.
einer macht wie, bitteschön, wenn es einer macht wie die einen einfach zwingt und drängt und sagt, du musst, dann ist das eher so, dann ist das eher Belastung. Weil du fühlst dich, weißt du, das ist dann so wie so eine emotionale Erpressung. Du fühlst dich dann, wenn du das jetzt nicht tust, dann kann ich das nicht machen. Also die erpressen dich praktisch emotional.
Was würdest du Angehörigen in ähnlicher Situation mit auf den Weg geben?
Redet. Redet. Redet einfach. Versucht, euch Hilfe zu holen. Guckt, dass ihr auch wirklich zum Weißen Ring geht. Guckt, dass ihr eine Organisation findet, die euch unterstützt. Wenn es nicht der Weiße Ring ist, dann guckt, dass ihr vielleicht einen Beamten habt, einen Menschen, der. Wenn ihr es selber nicht hinkriegt, einen Angehörigen, einen Menschen, der euch einfach an die Hand nimmt und sagt, hey, das musst du machen. Und manchmal ist es halt nicht, ich meine, okay, ich bin die Einzige in der Familie, ja, ich habe keine Geschwister und nichts. Manchmal ist es halt vielleicht auch nicht die Familie, weil die Familie zu viel da drin hängt. Das ist
Außenstehend.
emotional. Manchmal, ja, manchmal muss man einfach zu einer Organisation gehen, egal ob es der Weiße Ring ist, ob es, dass man einfach einen Menschen hat von auswärts, der auf diese Situation einen ganz anderen Blick hat, der nicht so emotional drin hängt. Und ich
Außenstehende.
glaube, das ist das, was du brauchst. Du brauchst einen Menschen bei dir, der abgestumpft hört sich komisch an, aber ich glaube, du weißt, was ich
Ich
meine.
verstehe dich, ja. Außenstehende
Der
auf alle
einfach nicht
Fälle.
so emotional in dieser Sache drin hängt, der sagt, hey, Du musst jetzt noch das machen. Krieg deinen Hintern hoch, geh zum Anwalt. Du musst organisieren, du musst, oder jemand, der dir vielleicht auch hergeht und der dir die Beerdigung abnehmen kann. Also jemand,
Ja.
der einfach nicht emotional da drin hängt. Du brauchst jemanden.
Verstehe ich, ja. Und wie gehst du damit um, dass der Täter jetzt im Gefängnis gerade sitzt?
Es ist erleichternd, aber es ist auch irgendwie, ich weiß, der Mann ist 66, er wird hoffentlich nicht so schnell wieder rauskommen. Und hoffentlich, wenn er rauskommen sollte, keine Tat mehr begehen. Also ich bin eigentlich schon froh, dass er weg ist, auch wenn es mehr hätte sein können.
Klar.
Weil ich denke, es hört sich jetzt, ja, es hört sich krass an, aber meine Mama hat, glaube ich, auch vielen Frauen oder vielen Menschen das Leben gerettet. Weil es, wenn es nicht meine Mama gewesen wäre, wäre es vielleicht nach meiner Mutter noch eine andere gewesen. Und noch eine, weil er hat bereits eine Prostituierte damals gewürgt. Er hat ein 8-jähriges oder 11-jähriges Mädchen gewürgt. Er hat diese Taten schon begangen. Und wenn es so krass das klingt, aber wenn es meine Mutter nicht gewesen wäre, wären es vielleicht noch 5 andere Frauen gewesen, bei denen nichts, also was heißt nichts passiert wären, aber das wäre wieder fallen, also wieder nur 1,5 Jahre gekriegt. Ich glaube, er hat 1,5 Jahre für die anderen Taten gekriegt.
Verstehe.
Also es musste praktisch, ja.
Ich verstehe dich aber. Gibt es Dinge, die du von der Gesellschaft wünschst, im Umgang mit Opfern und Angehörigen?
Ich kann jetzt in meinem Fall sagen, nicht mehr Rückhalt, weil ich hatte wirklich viel, viel
Rückhalt, ja.
tolle Menschen. Das kann ich in meinem Fall nicht sagen. Aber ich denke, wenn es Menschen gibt, die jetzt zum Beispiel nicht diese tollen Beamten hätten, ja, weil ich habe auch schon viel gehört, oh, der weiße Ring hat mir nicht geholfen. Ich glaub, dann sollte man eher greifen.
Okay.
Das ist sowas, worüber ich, also ich kann mich wirklich nicht beschweren.
Das ist
Egal,
schön.
die Bank fällt durch, ob Kripo, ob, weiß ich nicht. Ich kann mich nicht beschweren.
Das ist in deinem Fall sehr, sehr schön, ja. Wie gehst du mit möglichen Gefühlen von Schuld und Wut um?
Schwer zu sagen. Ich habe mir lange Selbstvorwürfe gemacht, ganz, ganz lange, weil ich meine Mutter geblockt habe, weil ich gesagt habe, bis hierhin, Mama, und nicht weiter. Und sie gerade genau dann, 2 Tage später, umgebracht wird. Und ich habe lange gekämpft, weil ich genau wusste, dass er mir nach der Tat, also das habe ich ja im Gericht erfahren, einen Tag später eine Nachricht geschrieben hat von wegen, hey, du bist schuld. Man hätte es praktisch früher aufdecken können. Hätte man. Man hätte auch viel mehr Beweise sammeln können und nicht erst 2,5 Monate später.
Ja.
Was mir geholfen hat, ich meine, viele Leute haben gesagt, hey, du hast in dem Moment richtig gehandelt. Ich hätte es nicht anders da gemacht, ich hätte meine Mama auch geblockt. Irgendwann gibt es den Punkt, wo du sagst, stopp,
Ganz genau.
dass das passieren konnte, danach konnte keiner wissen.
Nein, konntest du nicht wissen, konnte keiner wissen.
Was mir danach geholfen hat, war zum Beispiel so Aussagen wie, es ist eine andere Situation, ob es dein Partner sagt, ob das Menschen kennen, die emotional mit dir da drin erhängen, oder ob ein Richter in seinem Abschlussplädoyer sagt, Frau Entschuldigung, kannst du das rauspiepen?
Natürlich.
Gut. Also, Frau Piep, seien Sie froh, dass Sie in dem Moment diese Frau geblockt haben, weil wer weiß, wie Sie emotional mit dieser Nachricht umgegangen wären, wenn einer zu Ihnen gesagt hätte, Sie sind schuld am Tod Ihrer Mutter.
Ja, klar. Hat er auch recht.
Sagt er. Das war sowas, wo ich gesagt habe, okay, hey, natürlich tut es weh, natürlich machst du dir Vorwürfe, ey, warum hast du? Es ist deine Mama. Jeder wird sagen, ja, es ist deine Mutter, wie kannst du deine Mutter blocken? Jeder würde das sagen. Ich habe das so oft gehört.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Trotzdem hast du richtig gehandelt in der Situation, wie die meisten wahrscheinlich auch gehandelt hätten, wenn die
Genau.
ihre Grenze überschritten sehen. Ne?
Ja.
Hast
Ja.
vollkommen. Also ich finde, den Richter hatte die perfekte Aussage gesagt. Ja.
Ja.
Wie hat sich dein Blick auf das Leben seit der Tat verändert?
Also ich war eh immer schon so ein vorsichtiger Mensch, weil der Richter hat auch gesagt, ja, alle haben ihm seine Lügen geglaubt, nur Sie nicht, Frau Piep. Sie haben da ganz klare, passende Worte gefunden. Aber ich glaube, auch ich bin vorsichtiger geworden.
Noch vorsichtiger als sowieso schon, ne?
Ja.
Was gibt dir Hoffnung für die Zukunft.
Dass er da ist, wo er bleibt. Und dass er hoffentlich, es hört sich krass an, was ich jetzt sagen werde. Und ich weiß, aber das ist einfach so die Wut. Ich hoffe, dass er da waagerecht rausgeht. Ich hoffe nicht, dass er aufrichtig noch aus diesem Gefängnis rausgeht.
Verständlich.
Ich hoffe für ihn, dass dieses Ding absolut seine letzte Ruhestätte ist. Und ich hoffe, dass dieses, mich macht das schon fertig. Ja, aber ich versuche auch seine Sicht in Anführungszeichen zu sehen. Er war der Mensch, der eine Woche lang noch da reingegangen ist, der sie noch gesehen hat, wie sie da gelegen hat. Verstehst du? Er hat diesen Geruch in der Nase, den ich auch gerochen habe. Aber er hat es intensiver. Er hat es gesehen, er hat es gerochen. Ich hoffe, dass ihn das auffrisst. Ich hoffe, dass ihn das von innen her kaputt macht. Und das ist hoffentlich sehr viel Genugtuung. Ich hoffe nicht, ich glaube nicht, dass er so abgebrüht ist und sagt, hoch, mir ist das scheißegal. Glaube ich nicht.
Gibt es ein bestimmtes Ziel, das du dir für das nächste Jahr jetzt oder für dieses Jahr wünschst oder setzt?
Dass meine Mama hoffentlich endlich einen Grabstein kriegt.
Okay. Dein GoFundMe läuft noch, ne?
Ja.
Okay.
Ja, dass es vor allen Dingen auch arbeitsmäßig so weitergeht. Ich meine, mein Chef hat mir im Endeffekt danach das größte Geschenk gemacht. Also ich hatte ja meinen Job verloren, war dann auch in einer anderen Firma, in der ich mich nicht wohl gefühlt habe. Mein Chef jetzt hat mich zum Teamleiter gemacht und ich hoffe, dass das einfach so läuft, weiterläuft. Und das ist, glaube ich, so große Ziele. Wir wollen umziehen, wir wollen nächstes Jahr heiraten.
Da hast du doch ein Ziel. Nächstes Jahr heiraten. Schön.
Ja.
Schönes Ziel.
Das sind so Ziele, ja.
Wir kommen zum Schluss. Wir haben noch zwei kleine Fragen. Was möchtest du den Zuhörern und Zuschauern zum Abschluss mitgeben?
Passt auf euch auf. Passt auf, was ihr tut. Passt auf eure Familie auf. Passt auf das auf, was euch lieb ist. Und hinterfragt. Guckt nach euch. Guckt nach dem, was euch lieb ist. Und ja, und vor
Ja.
allen Dingen versucht es nicht wie ich zu machen. Versucht nicht einfach, weil. Brecht nicht einfach den Kontakt zur Familie ab. Ihr wisst einfach nie, was das letzte Mal ist, wann ihr irgendjemanden sehen werdet. Das wisst ihr nicht. Ja, versucht lieber noch zu kitten, statt so zu handeln wie ich.
Wo können Menschen helfen oder spenden? Das werden wir hier auch verlinken unten in der
Für meinen
Beschreibung.
Stein. Für meinen
Ja,
Stein.
unter anderem ja.
Auf dieser GoFundMe-Seite.
GoFundMe-Seite. Die werde ich natürlich hier in der Beschreibung verlinken. Ne?
Danke.
Und deine Geschichte hat uns sehr berührt und zeigt, wie tiefgehend so ein Verlust sein kann. Ja? Danke, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ja? Wenn ihr selbst von Gewalt betroffen seid, Leute, oder jemand kennt, der es so geht. Es gibt Hilfen rund um die Uhr, anonym und kostenlos. Und wenn ihr helfen wollt, die Tochter der Verstorbenen zu unterstützen, in der Beschreibung findet ihr den Link zur Spendenaktion. Danke.
Danke.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Ben und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.